Mein Vorteil? Mehr Zeit für das, was zählt. Und was fährst du? ÖBB. Heute, für morgen, für uns.
The world we think we know, the solid, reassuring world of our senses, turns out to be just a tiny sliver of an infinitely weirder, more wonderful universe than we could have ever conceived of in our wildest fantasies. Our reality is just an illusion.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns ans Eingemachte. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was eigentlich real ist. Wie bei vielen fundamentalen Fragen hat auch hier die Quantenphysik ein Wörtchen mitzureden und hält einige Überraschungen bereit.
Bereits in der griechischen Antike haben sich Gelehrte mit der Frage beschäftigt, was eigentlich real ist. Dazu gab es bei den antiken Griechen viele ganz unterschiedliche Überlegungen und die haben sich auch teilweise komplett widersprochen. Dazu wäre zum Beispiel Heraklit zu nennen. Sein berühmter Leitsatz lautete ja, alles fließt, Panterei. Die Realität ist demnach kein fester Zustand, sondern ewiger Wandel. Eine gegenteilige Ansicht hat Parmenides vertreten, denn er war der Ansicht, dass Veränderung und Vielheit Illusion sind. Und laut ihm gibt es nur das eine unteilbare, ewige Sein.
Ja, wir haben es hier also mit eigentlich völlig gegensätzlichen Sichtweisen zu der Frage zu tun, was denn nun real ist. Realität ist Veränderung, sagt Heraklit. Realität ist unveränderlich, hält Parmenides entgegen. Die wohl berühmteste Auseinandersetzung mit dem Wesen der Realität in der griechischen Antike stammt aber wahrscheinlich von wem anderen, von Platon.
Ja, in Platons Ideenlehre präsentiert sich die Realität ja auf zwei verschiedenen Ebenen. Da gibt es einerseits die Sinnenwelt und sie ist vergänglich und unvollkommen und nur ein Abbild der wahren Wirklichkeit. Und dann gibt es die Ideenwelt und hier finden sich ewige, unveränderliche, geistige Urbilder. Wirklich real sind bei Platon die Ideen, alles andere ist bloß Schatten.
Zum Ausdruck kommt diese Idee ja auch im berühmten Höhlengleichnis von Platon. Demnach sehen die Menschen ja nur den Schatten der eigentlichen Realität.
Ja, genau. Eine ganz andere Sichtweise als Platon hat, wie so oft, dieses Schicksal ist Platon ja oft widerfahren, hat Aristoteles vertreten. Er lehnte auch Platons Ideenlehre ab und vertrat die Ansicht, dass die Realität in der sinnlichen Welt selbst zu finden ist. Für ihn sind die Substanzen, also zum Beispiel Lebewesen, die wahren Einheiten der Realität. Aristoteles und die frühen Atomisten waren ja in vielem nicht einer Meinung. Wir haben in diesem Podcast schon mal über ihre unterschiedlichen Ansichten zur Lehre gesprochen. Aber bei der Frage nach der Realität lagen sie dann auch doch nicht so weit auseinander. Denn auch Leukipp und Demokrit verorten die Realität in der Materie selbst. Von Aristoteles unterscheiden sich die frühen Atomisten nur in der Annahme, dass die Realität eben aus unzähligen, unteilbaren, kleinen, teilchenden Atomen besteht, die sich im leeren Raum bewegen.
Und die Atome sind jetzt auch schon das Stichwort für einen Zeitsprung in die Gegenwart. Wir wollen ja hier nicht nur über die Antike sprechen, sondern eigentlich der Frage nachgehen, was die moderne Physik zu der Frage eigentlich sagt. Was denn nun real ist?
Was ist die Realität und was können wir überhaupt darüber wissen? Solche philosophisch anmutenden Fragen sind durch die Quantenphysik erneut ins Zentrum der wissenschaftlichen Forschung gerückt. In der Philosophie versteht man unter Realismus ja die Position, dass es eine objektive Realität außerhalb unseres Geistes gibt.
Die Dinge existieren demnach völlig unabhängig davon, ob wir sie jetzt wahrnehmen oder nicht. Der Mond ist da draußen, egal ob jemand hinschaut und ihn sieht. Das klingt ja eigentlich ganz plausibel und ist eine recht geläufige Alltagsauffassung der Realität. Es gibt eine reale Welt da draußen und die gibt's, ganz egal, ob wir da sind oder nicht.
Klingt logisch und eigentlich recht vernünftig, aber so ist das nicht haltbar, wie uns die Quantenphysik zeigt. Probleme ergeben sich da zum Beispiel mit dem Begriff objektiv und auch die Annahme, dass Objekte einen realen Zustand haben, der unabhängig davon ist, ob wir sie beobachten oder nicht. Diese Annahme wird durch die Quantenphysik widerlegt.
Ja, in der Quantenphysik gibt es gleich mehrere Phänomene, die unser herkömmliches Verständnis einer solchen objektiven Realität in Frage stellen. Eins davon ist die Verschränkung, mit der wir uns schon in früheren Folgen von Rätsel der Wissenschaft beschäftigt haben. Wie verändert denn die Verschränkung jetzt unser Verständnis der Realität? Und die vielleicht noch spannendere Frage, was hat das mit Socken zu tun?
Ja, zu den Socken komme ich gleich, aber vorher bleiben wir noch kurz bei der Verschränkung. Die Verschränkung ist ja ein besonderer Zustand in der Quantenphysik, den es so in der klassischen Physik nicht gibt. Da gibt es kein Analogon dazu. Und bei der Verschränkung ist es so, dass zwei oder mehrere Teilchen einen gemeinsamen Zustand bilden. Die örtliche Entfernung zwischen diesen verschränkten Partnerteilchen spielt dabei keine Rolle. Verschränkte Teilchen können auch weit voneinander entfernt sein und trotzdem führt jede Änderung bei einem dieser Teilchen instantan, also ohne Zeitverzögerung, zu einer entsprechenden Änderung bei den verschränkten Partnern.
Albert Einstein konnte sich mit dieser Vorstellung gar nicht so gut anfreunden und ging deshalb davon aus, dass es eine noch bessere Erklärung geben müsste als diese. Er bezeichnete die Verschränkung daher eher abschätzig als spukhafte Fernwirkung.
Ganz genau. Auch Erwin Schrödinger war kein besonders großer Fan der Verschränkung, obwohl er diese Wortschöpfung, also diesen Begriff geprägt hat. Er war zwar kein Fan der Verschränkung, hat aber jedenfalls erkannt, dass dieses Phänomen der Quantenphysik das Potenzial hat, unser Verständnis von Realität gehörig auf den Kopf zu stellen.
Der Physiker Niels Bohr wiederum war ein großer Anhänger der Verschränkung, konnte aber seine Kollegen wie Einstein nicht so recht davon überzeugen. So bildete sich immer mehr die Meinung heraus, dass es sich bei der Verschränkung um eine eigentlich rein philosophische und physikalisch sehr fruchtlose Idee handelt.
Ja, nur dann betrat John Bell die wissenschaftliche Bühne und präsentierte eine revolutionäre Arbeit. Und das bringt uns auch schon zu den Socken und dem Wiener Physiker Reinhold Bertelmann.
Ja, unter Quantenphysikerinnen und Quantenphysikern und inzwischen auch schon darüber hinaus ist Reinhold Bertelmann berühmt für seine Socken. Inzwischen gibt es auch andere Kleidungsstücke wie T-Shirts und Hoodies mit Sockenmotiven drauf. Ich habe sowas natürlich auch zu Hause. Aber Tanja, erklär noch mal kurz, was hat es denn mit Bertelmanns Socken eigentlich auf sich?
Also John Bell hat in den 60er Jahren eine Möglichkeit gefunden, die alte philosophische Frage zwischen Einstein und Bohr aus den 30er Jahren endlich nach Jahrzehnten experimentell zu entscheiden. In den ersten Jahren nach der Publikation von Bells Arbeit hat dem kaum jemand Aufmerksamkeit geschenkt. Und so hat sich Bell entschieden, eine etwas populärere, etwas leichter zugängliche Arbeit zu schreiben. Und die hat er auch mit einem ziemlich catchy Titel ausgestattet. Die Arbeit ist im März 1981 erschienen unter dem Titel Bertelmann's Socks and the Nature of Reality.
Reinhold Bertelmann wusste vorab davon nichts und als ihm ein Kollege dann die Arbeit zeigte, haute es ihn buchstäblich von den Socken. Was hat das jetzt eigentlich alles mit der Natur der Realität zu tun?
Reinhold Bertelmann hat schon lange die Angewohnheit, Socken zu tragen, die unterschiedliche Farben haben. Also auf jedem Fuß ist eine andere Farbe vertreten. Er hat es schon als Student so gehandhabt und zieht das bis heute durch. Er war bei John Bell am Europäischen Kernforschungszentrum CERN als Postdoc tätig. Da hat Bell das auch bemerkt, diese Angewohnheit. Und er hat das Bild dieser Socken als Metapher verwendet für die Verschränkung Erkrankung. Er hat in seiner Arbeit auch eine Zeichnung gemacht, wo Reinhold Bertelmann um die Ecke kommt und man sieht einen Fuß so vorschießen. Und dieser Fuß sieht man, dass er einen pinken Socken trägt. Und um im Bild der Verschränkung zu bleiben, hat Bell erklärt, dass man daraus instantan den Rückschluss ziehen kann, dass am anderen Fuß eine andere Farbe vertreten ist, also kein pinker Socke. Das ist quantenphysikalisch ziemlich beachtlich, weil man eben nur einen Socken beobachtet, nur eine Messung unternimmt, wo man die Farbe Pink erhält und dann trotzdem automatisch weiß, was der Zustand des anderen Socken ist, nämlich nicht Pink. Der Zustand der beiden Socken ist also unbekannt, solange man nicht die Messung macht. Aber sobald man einen dieser Socken misst, weiß man instantan den Zustand des anderen Socken.
Bevor man aber den einen Socken gemessen oder, wenn wir beim Sockenbleiben, beobachtet hat, steht auch nicht fest, was der Zustand des anderen Socken ist.
Ganz genau.
Ja, Bertelmanns Socken sind also ein sehr bekanntes Beispiel dafür, wie verschränkte Teilchen das sehr herkömmliche, alterstaugliche Verständnis von einer objektiven Realität in Frage stellt. Das klingt schon ziemlich abgefahren, aber die Quantenphysik hat noch weitaus abgefahrene Ideen auf Lager, wenn es zum Beispiel darum geht, unsere Realität zu beschreiben.
Was die quantenphysikalische Beschreibung mit der Realität zu tun hat, das ist eine Frage, die sich Physikerinnen nun schon seit über 100 Jahren stellen.
In der Fachwelt wird diese Fragestellung unter dem Titel Interpretationen der Quantenphysik diskutiert. Die Ausgangssituation ist dabei folgende. Es gibt einen quantenphysikalischen Formalismus, der sehr präzise Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit für Messwerte liefert. Die Quantenphysik erlaubt uns aber nicht, bestimmte Ergebnisse genau vorherzusagen. Das geht nur über Wahrscheinlichkeiten.
Ja, und um diese Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln, gibt es in der Quantenphysik eine bestimmte Funktion, die berühmte Wellenfunktion, die Erwin Schrödinger eingeführt hat. Diese Wellenfunktion ist ein zentraler Protagonist im quantenmechanischen Formalismus, aber wir können diese Wellenfunktion nicht direkt in der Natur beobachten. Sie ist sowas wie ein mathematisches Hilfsmittel, das es erlaubt, sehr genaue Vorhersagen darüber zu treffen, was wir beobachten werden, aber die Wellenfunktion selbst können wir nicht direkt beobachten.
Die Frage, die sich also viele Physikerinnen und Physiker stellen, ist, welche Bedeutung diese Wellenfunktion genau hat. Was gibt es denn da für Ansätze, Tanja?
Ja, da gibt es mehrere unterschiedliche Ansätze bei diesen Interpretationen der Quantenmechanik. All diese Ansätze eint, dass sie sich nicht in den experimentellen, empirisch beobachtbaren Vorhersagen unterscheiden. Man kann also nicht mit einem Experiment entscheiden, welche dieser Interpretationen die richtige ist. Sie liefern dieselbe Vorhersage für das, was wir beobachten können. Sie liefern uns nur unterschiedliche Interpretationen, also unterschiedliche philosophische Erklärungen, wie es dazu kommt. Die berühmteste oder bis heute eigentlich die geläufigste Interpretation ist die sogenannte Kopenhagener Deutung. Die wurde eben, wie der Name schon sagt, in Kopenhagen entwickelt, rund um den Kreis von Niels Bohr übrigens. Und diese Interpretation sieht vor, dass die Messung ein sehr entscheidender Moment ist, wenn es von der Theorie in die Empirie springt sozusagen. Und bei der Messung, so postuliert die Kopenhagener Deutung, kollabiert die Wellenfunktion. Das wird als der Kollaps der Wellenfunktion bezeichnet. Vor der Messung, wenn wir uns in dieser Wahrscheinlichkeitsvorhersage bewegen, da regiert die Schrödinger-Gleichung und ergibt unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Und durch die Messung kollabiert diese Wahrscheinlichkeitswelle und es wird genau ein bestimmtes Messresultat realisiert. Die anderen Möglichkeiten, die es in der Wahrscheinlichkeit auch noch gegeben hätte, die sind dann irrelevant, insofern Kollaps der Wellenfunktion.
Die Messung selber schafft also die Realität?
Ja, genau. Und vor der Messung ist es in der Kopenhagener Deutung auch nicht möglich, von Realität zu sprechen. Was du vorhin erwähnt hast, ist der Mond da, wenn niemand hinsieht? Diese Frage wurde auch in diesem Kontext diskutiert. Und wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass sich der Mond quantenphysikalisch verhält und alles ausreichend isoliert wäre und so weiter, was natürlich mit unserem Mond nicht gegeben ist, aber dann wäre es tatsächlich so, dass der Mond nicht da ist, wenn niemand hinsieht. Also diese Aussage könnte man dann nicht treffen. Es bräuchte wirklich die Messung, um die reale Existenz des Mondes festzustellen.
Noch abgefahrener ist, wenn man sich das überlegt, eine andere Interpretation, die es gibt, zum Beispiel die Viele-Welten-Theorie. Worum geht es denn dabei, Tanja?
Also es gibt, wie du schon gesagt hast, viele unterschiedliche Interpretationen. Eine auch sehr beliebte Interpretation ist die Bohmsche Mechanik, die aber eine sehr mathematische Interpretation ist. Deswegen werden wir jetzt da nicht weiter darauf eingehen. Die Viele-Welten-Interpretation ist spannend, weil sie wirklich eine sehr überraschende Perspektive darauf liefert, was unsere Realität ausmacht. Eben in der Quantenphysik haben wir es immer mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und die große Frage ist, warum wird genau eine dieser Wahrscheinlichkeiten realisiert und die andere nicht? In der Kopenhagener Deutung ist das eine Zufallsentscheidung. Einfach dieser eine Messwert wird zufällig realisiert und zufällig werden die anderen nicht realisiert. Das ist physikalisch ein bisschen eine unbefriedigende Erklärung, weil da wollen wir ja eben genau vorhersagen, was passieren wird. Durch diese völlige Zufälligkeit wird auch der Determinismus völlig aus den Angeln gehoben. Die Viele-Welten-Interpretation geht einen anderen Weg, um zu erklären, was mit diesen unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten passiert. Die Viele-Welten-Theorie postuliert nämlich, dass all diese Wahrscheinlichkeiten schon real sind. Das sind nicht einfach nur mathematische Wahrscheinlichkeiten, die keinen realen Gehalt haben, sondern das sind alles Realitäten, aber in parallelen Universen.
Die gleichzeitig existieren.
Ja, genau. Also laut der Viele-Welten-Theorie führt jede Messung, also Messung kann auch Beobachtung sein, was eine Messung ist, ist sowieso nochmal eine sehr komplizierte Frage.
Habe ich fast vermutet.
Aber jede Messung, jede Beobachtung führt dazu, dass sich das Universum teilt und diese verschiedenen Möglichkeiten in unterschiedlichen Universen, die parallel voneinander existieren, realisiert werden.
Das heißt, wenn ich jetzt den Mond beobachte, gibt es gleichzeitig ein anderes Universum, wo es den Mond nicht gibt, wo es mich nicht gibt.
Ja, wenn du dich und der Mond, ihr euch total quantenmechanisch verhalten würdet, dafür seid ihr leider ein bisschen zu groß, aber abgesehen davon ja. Was ich persönlich ja besonders interessant finde an dieser Vielen-Welten-Interpretation, ich bin persönlich jetzt keine Anhängerin davon, aber ich finde es total faszinierend. Wir können zwar nicht beweisen, dass das die korrekte Interpretation ist, aber interessanterweise können wir auch nicht das Gegenteil beweisen. Also diese Viele-Welten-Interpretation lässt sich auch nicht widerlegen.
Also mit diesem Gedanken, dass es womöglich unendlich viele Kopien von euch in parallelen Universen gibt, Socken in allen möglichen Farben, die da um die Ecke kommen, Monde, Nichtmonde, Halbmonde und so weiter, und dass niemand das Gegenteil beweisen kann, zumindest bisher. Damit schließen wir unsere heutige Folge zur Realität und sagen danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Florentina Ebner produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
They're entangled particles. Their properties are linked. We know they must be opposite. They share a single state. It doesn't make sense to talk about them separately.
Ob Stadt oder Land, ob Hochhaus oder Reihenhaus, A1 hat das perfekte Internet für jedes Zuhause. Schnell, stabil und mit voller WLAN-Power. Jetzt 6 Monate gratis in ganz Österreich, inklusive Gratis-Herstellung. Und danach schon ab 29,90 € bei 24 Monatsbindung. A1, wo Internet zu Hause ist.